Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, kennt ihr die Geschichte vom Fischer und seiner Frau? Der Fischer, der eines Tages einen großen Heilbutt, einen Fisch angelte, ihm das Leben schenkte und als er nach Hause ging, seine Frau zu ihm sagte: Du, hast du dir auch etwas von dem Fisch gewünscht als Gegenleistung? Er ging zurück, traf den Fisch tatsächlich wieder und sagte: Ja, meine Frau hat einen Wunsch, dass wir aus dieser Pissputt heraus in ein schönes kleines Häuschen ziehen können. Und der Fisch sagte: Geh nach Hause, ihr habt schon euer kleines Häuschen. Das Ganze wiederholt sich mehrfach, schließlich gibt's ein Schloss, dann wird die Frau Königin und schließlich Päpstin. Doch sie sagt zu ihrem Mann: Wenn ich nicht dem lieben Gott gleich bin, so ist mir das Leben verleidet. Und etwas missmutig, etwas unsicher geht er zum Fisch und fragt, ob das möglich wäre. Und der Fisch sagt relativ gelassen: Geh nach Hause, ihr sitzt wieder in eurer Pissputt. So kann es gehen, wenn man immer neidisch auf das schaut, was vielleicht noch besser ist oder man nicht genug kriegen kann. Wir kennen das vielleicht aus Kindertagen, wenn kleine Kinder sich streiten. Seien es unsere Kinder, seien es unsere Enkel, seien es die Kinder am Spielplatz oder wir noch uns an unsere eigenen Kindertage zurückerinnern. Große Kinder, die schmollen dann, sind beleidigt. Erwachsene werden bitter oder schmieden Pläne. Ja, den anderen geht's immer besser. Und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen: Neid, Eifersucht, die Wurzeln, Folgen und der Ausweg. Gleich kommt dann noch 1. Mose 37. Weiß ja nicht, ob jemand schon eine Ahnung hat, was sich dahinter verbirgt. Wie gesagt, seien es die Kinder über dem kleinen Teddybär oder sei es auch im Einkaufsladen, dass man dann denkt, okay, die anderen können sich immer viel mehr leisten und dann sind das wie so kleine Monster, die wir stetig nähren, wenn wir denken: Mensch, der andere hat viel mehr als ich, der kann viel mehr, die ist viel besser, viel hübscher als ich. Und dann werden diese Monster immer größer. Und die wackeln dann, vielen Dank, und wir nähren sie nicht nur durch das, was wir im Supermarkt einkaufen, sondern eben auch durch unsere Gedanken. Andere haben mehr Geld oder dürfen sich was aussuchen, was wir uns nicht aussuchen können. Die andere hat viel mehr Möglichkeiten, sich schöne Kleider einkaufen zu gehen. Der andere hat viel mehr Möglichkeiten, sich ein tolles Auto zu kaufen, als was ich jetzt gerade fahre. Ist das nicht gemein? Ja, vielleicht erinnern wir uns auch unwillkürlich an Kain und Abel. Ja, wo auch der Neid auf das andere Opfer groß war und die Monster immer größer wurden, etwas, was uns gar nicht gefällt und wovon wir uns wahrscheinlich auch nicht ganz frei von sprechen können. Irgendwann stinkt's, man hält's nicht mehr aus. So ging's auch den Männern in folgender Begebenheit. Und ich habe nicht umsonst manche Worte rot markiert. Sie sollen die Steigerung zum Thema Eifersucht etwas deutlich machen. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Land Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 7 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Und er war bitte? 17 Jahre. Ja, genau, richtig. Ich muss ja mal kurz. War gerade hier ein bisschen durcheinander wegen den Versen. 17 Jahre, ganz genau. Und er hütete die Schafe bei seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und er hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede oder was sie Schlechtes über sie redeten. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte, als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind oder sie hassten ihn und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da hassten sie ihn noch mehr. Denn er sprach zu ihnen, hörte doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld. Und meine Garbe blieb stehen. Und eure Banden verneigten sich vor meiner. Da sprachen seine Brüder, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr um seines Traumes willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich oder wurden eifersüchtig auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Herr, segne uns dein Wort und gib uns offene Ohren dafür. Amen. Vielleicht können wir diese Entwicklung sehen, insbesondere wenn wir ein paar Verse überspringen und es dann tatsächlich in dem Anschlag gipfelt, den sie machten, dass sie ihn töteten. Wie ging das doch gleich los? Sehen. Hassen. Noch mehr hassen, noch mehr hassen, eifersüchtig sein. Finde ich spannend, dass das eifersüchtig sein erst an 5. Stelle kommt in dieser Steigerung. Und schließlich kommt der Plan, ihn zu töten. Beim Sehen, beim Vergleichen fängt es an. Die Brüder haben Frust berechtigt. Josef, diese Tratschtasche. Der kommt jedem krumm, gefühlt. Und dieser Nachzügler denkt, er wäre wohl der Chef. Jakob lässt ihn überwiegend gewähren. Er ist der Lieblingssohn. Wie ungerecht. Warum? Der Sohn seiner Lieblingsfrau. Oh weh, da tun sich ganze Abgründe auf. Frauenproblem spielt auch noch mit rein. Aber was sollte Jakob tun? Der wurde ja von seinem Onkel betrogen. Der gab ihm eine andere Frau. Als er von vornherein gesagt hatte, die Rahel, die will ich mal heiraten und deswegen arbeite ich hier. Hat er nicht gekriegt. Erst später. Und bei seinen Eltern hat er es auch nicht anders erlebt. Die hatten auch so ihre Lieblingskinder, beziehungsweise ihren Lieblingssohn. Wenn man sich die Schuld gegenseitig zuschiebt und Rache üben will, dann werden andere in Mitleidenschaft gezogen, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben. Gott warnt später sein Volk in den 10 Geboten, du sollst nicht begehren. Deines Nächsten Frau, Magd, Vieh und alles, was dein Nächster hat. Man könnte vielleicht auch sagen, den Geldbeutel oder das Auto oder das Haus, was dein Nächster hat. Und wir fragen uns, warum? Ist das nicht auch irgendwie ungerecht, dass der andere das immer darf und der andere das nun hat und ich nicht? Warum soll ich denn nicht auch mal auf meine Kosten kommen dürfen? Irgendwie schon, oder? Die Zeitung, die Zeit schreibt, wir verstehen uns als selbstbewusste, autonome Individuen. Können wir die Eifersucht nicht langsam mal entsorgen? Laut einer Studie verstärken soziale Medien die Eifersucht. Stehen wir also vor einer Renaissance der Eifersucht? Zitat Ende. Ja, früher, da blieb die Konkurrenz in der Schule am Arbeitsplatz. Heute holt man sie sich übers Handy bis ins Schlafzimmer. Manche können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, aber die Eifersucht, ja, in den sozialen Medien, sie eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Hat jemand von euch schon mal dieses schreckliche Wort Racheporno gehört? Da macht der Partner Schluss oder umgekehrt die Partnerin und dann nimmt man sich den Kopf der Ex-Freundin und sucht sich einen beliebigen nackten Körper im Internet, bastelt eine neue Figur und verbreitet sie in den sozialen Medien. Ich muss euch nicht sagen, was das mit einem macht. Glücklicherweise ist das nicht in jeder Klasse so. Aber ihr merkt, die Eifersucht wuchert über 3000 Jahre später nach dem, was wir hier lesen. Bohren wir immer noch am selben Loch? Apropos Loch. Josef war nicht tot, aber verstoßen. Von den eigenen Brüdern. Der Älteste überredet nicht, ihn zu töten. Und Judah, der Viertälteste, überredet den Rest, Josef zu verkaufen. Als Ausrede für den Vater überlegen sie sich, dass ein wildes Tier ihn zerfressen hat. Sie nehmen sein Kleid und tauchen es in das Blut eines Ziegenbockes. Interessant. Später gelten Tieropfer als Sühne für die eigene Schuld. Hier wird Blut vergossen, um die Schuld zu vertuschen. Frage: Wie oft verschleierst du, verschleiere ich scheinheilig mein Tun, damit andere nicht meine oder deine egoistische Absicht erkennen? Und wie gehen die Jungs damit um? Josef weg, juhu! Aber Freude kommt nicht auf. Der Vater komplett verbittert. Niemand kann ihn trösten. Ja, Eifersucht verursacht Leid und Elend, sogar Mord. Doch woher kommt sie, die Eifersucht? Eifersucht, darin stecken zwei Worte. Eifer und Sucht. Übereifrig sein, in welcher Hinsicht auch immer, kann zur Sucht werden. Man kann auch in einem Übereifer suchen. Okay, was ist daran jetzt so schlimm? Wir wollen dem Ganzen auf den Grund gehen. Man sucht etwas mit Eifer, weil einem etwas fehlt. Da ist ein Mangel. Vielleicht ist es auch nur ein empfundener Mangel. In jedem Fall denkt man sich, ich komme zu kurz. Ich werde abgehängt. Wieso hat der andere mehr als ich? Aber manchmal ist es doch so, oder? Ist es nicht unfair, dass der andere mehr hat, obwohl er nur geerbt hat und ich arbeite so viel? Vielleicht. Aber es herrscht hier auch ein grundlegender Irrtum, nämlich ich brauche das, was ich sehe. Wenn ich das nicht habe, bin ich unglücklich. Erst wenn ich das habe und wenn ich genau so bin und wenn ich genau das kann wie der oder die andere, vielleicht sogar noch besser, dann geht es mir gut. Ihr erinnert euch an die Geschichte vom Fischer und seiner Frau. Ein Irrtum. Und da sind wir buchstäblich am Anfang der Geschichte. Adam und Eva, die sahen die Frucht, lecker. Vielleicht will Gott uns ja doch etwas vorenthalten. Sieht gut aus. Sie nahmen die Frucht. Naja, seien wir genau, Eva nahm die Frucht. Adam nahm die Frau. Die sah gut aus, da kann die Frucht auch nicht so schlecht sein. Tja, letztlich war das Misstrauen und Leichtfertigkeit der Anfang. Letztlich das Misstrauen gegenüber Gott. Da kommt sie her, die Angst, zu kurz zu kommen. Auch bei Jakob und seinen Söhnen. Dabei haben wir es schon eben in dem Lied gehört und in dem Psalm 23. Der Herr ist doch mein Hirte. Mir fehlt nichts. Glauben wir das wirklich? Ich komme nicht zu kurz bei dem Hirten? Jetzt wissen wir um die Wurzel. Was bringt uns das? Was sollen wir da machen? Misstrauen gegenüber Gott. Zu kurz kommen. 5 Punkte zum Mitnehmen. Wenn ihr euch nur an einen erinnert, reicht das vielleicht auch schon. Macht den Reality-Check. Schreckliches Fremdwort. Überprüfe die Realität. Erstmal rein menschlich. Stimmt das, was ich dem anderen vorwerfe? Ist es nur eine Befürchtung? Habe ich einfach nur Angst, zu kurz zu kommen? Stimmt das vielleicht gar nicht? Ich habe ganz umsonst Befürchtung. Wofür habe ich heute noch nicht gedankt? Manchmal wache ich mit einem guten Gefühl auf, manchmal weniger gut und dann fange ich an zu beten. Manchmal gleich nach dem Aufstehen, leider erstens etwas später am Tag und stelle fest, es gibt so viel zum Danken. Wenn du dir da mal rüber Gedanken machst, dann geht es dir gleich besser und du bekommst einen neuen Blick für die Realität und die ganzen Befürchtungen weichen. Warum bin ich eigentlich eifersüchtig? Will ich einfach nur das, was der andere hat? Bin ich mit meiner Gabe nicht zufrieden? Vielleicht kann ich mir den anderen ja ins Team holen, den Nachbarn, auf den ich neidisch bin, oder vielleicht den Verwandten, den in meinem Team, welcher Art auch immer. Vielleicht sogar auch in der Ehe, da hat man manchmal auch so einen Wettkampf. Der andere, der kann das viel besser, das ist gemein. Ja, ich hatte jetzt erst vorgestern wieder so einen Fall, wo ich neidisch auf meine Frau war. Wir waren schön essen. Und ich wollte das Auto holen, es stand ein paar Meter weiter und es sprang nicht an. Baujahr 2019, ja genau, 3-mal, der Anlasser geht nicht. Geht das bei so einem Auto, die Batterie hinüber, bei warmer Temperatur draußen? Ich denke mir, na super, okay. Dein Handy ist alle, bei deiner Frau ist noch ein bisschen was drauf, vielleicht müssen wir irgendeinen Service anrufen. Sie sagt, ich will auch nochmal. Sie setzt sich hin, was macht sie? Sie betet erstmal. Bums, beim ersten Mal springt's an. Ich muss euch nicht sagen, wie mir die nächsten 10 Minuten oder Viertelstunde zumute war. Ich hätte mich erstmal freuen können, dass es läuft. Ich war erstmal sauer. Nicht primär auf meine Frau, sondern auf Gott. Warum funktioniert das bei der und bei mir? Bei mir hörst du ja nie. Ich dachte, okay, das stimmt jetzt auch wieder nicht. Und er beschämte mich. Wir waren zu Hause und ich sagte, okay, es ist jetzt Freitagabend spät, es wäre schön, wenn wir einen Platz vor der Haustür kriegen. Bei mir hörst du ja nicht. Naja, ich bete jetzt trotzdem mal. Ihr dürft euch raten, wo noch ein einziger Platz auf der ganzen Straße frei war. Direkt vor der Haustür. So ist der Herr. Er versteht uns. Vielleicht auch deshalb, weil er selber tatsächlich sich mit Eifersucht auskennt. Ja. Gott ist eifersüchtig, wie niemand anders im Universum. Ja, wenn man fremd geht, wenn wir fremd gehen, primär nicht mit dem Partner, sondern mit ihm, wenn wir woanders unsere Genugtuung suchen, wenn sein Volk sein Vertrauen auf andere Götter setzt, wenn wir jemand anders etwas andere mehr vertrauen als ihm. Und deshalb weiß er auch, wie groß die Not oft auch auf dem Gebiet der Partnerschaft ist. Und er möchte dir helfen. Du darfst ihn mit reinholen, egal wie die Situation gerade ist. Er versteht dich, er kennt dich und er hat eine gute Lösung. Vertraue ihm. Der Herr ist dein Hirte. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus, dass du auferstanden bist, wahrhaftig auferstanden, dass du das Leben bist und dass wir dich in jede unserer Sorgen und Situationen mit hineinholen dürfen. Wir kommen nicht zu kurz. Danke. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem auferstandenen Herrn und Heiland. Amen.